ARD.
Das setzt sich letztendlich in der Großmannssucht des amerikanischen Präsidenten fort. Es geht nicht ohne groß, weiter, schöner, besser.
Das hat Wolfgang Nilsson gesagt, Admiral außer Dienst der deutschen Marine. Es geht um den von US-Präsident Trump angekündigten Bau riesiger Schlachtschiffe.
Bei den Bemühungen für ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs hat die EU-Außenbeauftragte auf koordiniertes Vorgehen gepocht.
Die Präsidentin der UN-Generalversammlung Baerbock hat von der EU gefordert, sich für den Schutz der Charta der Vereinten Nationen zu engagieren.
Und in Deutschland wird darüber diskutiert, ob die Arktis-Leitlinien der Bundesregierung schon überholt sind. Hallo, ich bin Janine Artist aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 10. Februar um 16 Uhr. Bei den Gesprächen in Abu Dhabi über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine hat es ja keinen Durchbruch gegeben. Diese Woche soll es jetzt ein weiteres Treffen geben, wie es aussieht wohl in Miami. Und bei diesen Verhandlungen, da bleibt die EU ja weitgehend außen vor. Jetzt scheint es aber eine neue europäische Initiative zu geben. Wer hat sich da denn zu Wort gemeldet?
Ja, das ist die EU-Außenbeauftragte Kallas. Sie hat vorgeschlagen, dass eine Liste erarbeitet werden sollte, die zusammenfasst, welche Zugeständnisse die Europäer von Russland erwarten für ein Ende des Krieges. Alle am Verhandlungstisch, auch die Russen und die US-Amerikaner, sollten verstehen, dass Europa einem Friedensvertrag zustimmen muss, hat Kallas gesagt.
Und was ist der Hintergrund dieses Vorschlags? Woher kommt das jetzt?
Naja, das scheint eine Reaktion darauf zu sein, dass es ja immer wieder Vorstöße einzelner Staats- und Regierungschefs von EU-Mitgliedsländern gibt, Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin aufzunehmen. Gerade hat der französische Präsident Macron das wieder angekündigt. Und die EU-Außenbeauftragte will halt, dass das auf europäischer Ebene koordiniert wird. Sie hat in Brüssel gesagt, man müsse erst darüber reden, worüber man mit den Russen sprechen will, bevor darüber geredet wird, wer mit den Russen spricht. Die Europäer müssten sich einigen, um glaubwürdig zu sein. Allerdings ist es auch so, dass Macron da keinen Alleingang angekündigt hat. Auch er hat gesagt, es müsse einen so wörtlich gut organisierten europäischen Ansatz geben.
Unsere frühere Außenministerin und jetzige Präsidentin der UN-Generalversammlung Baerbock hat heute eine Rede im EU-Parlament gehalten. Da ging es um die diversen Kriege und Krisen auf der Welt, verbunden mit einem Appell. Was hat denn Baerbock genau gesagt, Janine?
Ja, sie hat Europa dazu aufgerufen, die Vereinten Nationen und die UN-Charta zu unterstützen. Baerbock hat gesagt, dass die internationale Ordnung angegriffen wird. Sie meinte, dass sich die Kräfte, die eine besondere Verantwortung für den Schutz von Frieden und Sicherheit tragen, von den Vereinten Nationen abwenden. Und sie hat die EU aufgefordert, eine überregionale Allianz zu bilden. Die solle dann die UN-Charta und die regelbasierte Ordnung schützen, verteidigen und voranbringen.
Und was ist denn eigentlich die UN-Charta nochmal genau?
Das ist der Gründungsvertrag der Vereinten Nationen, in dem Ziele und Grundsätze festgeschrieben sind und dem alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind. Das sind ja inzwischen 193. Die Charta ist 1945 in Kraft getreten. Und in den Grundsätzen steht zum Beispiel Folgendes.
Alle Mitglieder legen ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel so bei, dass der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden.
Und auch?
Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.
Und da sehen wir ja in den letzten Jahren, dass Akteure wie etwa Russland, aber auch die USA sich daran nicht mehr halten. US-Präsident Trump hat ja zum Beispiel auch damit gedroht, sich Grönland mit militärischen Mitteln einzuverleiben.
Damit, also mit dem, was häufig als Grönlandstreit bezeichnet wird, sind wir bei einem aktuellen Beispiel, das zeigt, dass die Arktis immer mehr an geopolitischer Bedeutung gewinnt. Und das löst ja auch in Deutschland Diskussionen oder auch Überlegungen aus.
Ja, es gibt in der Arktis zwar keine deutschen Gebiete und Deutschland ist auch kein Anrainerstaat, aber auch die Bundespolitik muss auf solche Entwicklungen irgendwie reagieren. Wegen der zunehmenden Bedeutung der Region hat Deutschland sogar eigene Arktis-Leitlinien. Die wurden im September 2024 verabschiedet, noch unter der Ampelregierung mit Außenministerin Baerbock. Das ist noch gar nicht lange her, aber es stellt sich jetzt schon die Frage, ob die noch aktuell sind. Unsere Korrespondentin in Berlin, Barbara Kostolnik, hat sich mit der deutschen Arktispolitik unter dem neuen Außenminister beschäftigt.
Es geht darum, sagt Außenminister Johann Wadephul,
to meet the challenges we do see in the Arctic zone.
Die Herausforderungen in der Arktis annehmen. Weil das Eis dort nicht mehr ewig sein wird, tauchen neue Handelsrouten auf. Bodenschätze können gehoben werden, Öl, Gas, seltene Erden. Begehrlichkeiten wachsen. Deutschland erkennt das an und will gemeinsam mit Europa vorbereitet sein. In den Leitlinien stehen daher Sicherheit und Stabilität der Arktis an erster Stelle. Dazu kommen Klimaschutz, Ausbau der Forschung, nachhaltige Entwicklung und Einbeziehung der indigenen Bevölkerung. All das auf Grundlage der regelbasierten Ordnung, also von Staaten, die sich an gemeinsame Regeln halten. Aber genau das, sagt der Politikwissenschaftler und Experte für maritime Sicherheit Konstantinos Tsitsos von der Universität der Bundeswehr, ist im besten Fall naiv.
Die Leitlinien sind nun mal, wie sie sind, aus einem bestimmten Grund. Wir basieren auf einem liberalen Verständnis. Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Rechtsstaatlichkeit, Einhaltung des Völkerrechts ist für uns besonders wichtig.
Tsitsos ist ein Mann klarer Worte. Seiner Ansicht nach fehlt der deutschen Arktis und der deutschen Außenpolitik etwas Entscheidendes.
Uns fehlt die Fähigkeit zur harten Politik. Wir können keine Kante zeigen. Sie können Deutschland rumschubsen, wie sie wollen. Was wollen wir denn machen? Und nicht nur Deutschland, auch viele andere europäische Staaten.
Da die Leitlinien noch unter der Ampelregierung und unter einer grünen Außenministerin vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine erstellt wurden, liegt der Schwerpunkt auf Klimakrise und Zeitenwende. Es wird notiert, dass die Arktis, anders als die Antarktis, mittlerweile kein Ort der Kooperation, sondern ein Ort der Konfrontation geworden ist. Bedroht insbesondere von Russland und von China. Dass sich die USA zu einem sehr unsicheren Kantonisten entwickeln würden, war noch nicht absehbar, ist aber mittlerweile nicht mehr zu übersehen. Für Konstantinos Tsitsos bietet diese Situation auch eine Chance.
Jetzt wäre das richtige Vehikel, europäische Eigeninitiative zu ergreifen. Und nochmal nicht als Konkurrenz zur NATO, sondern als Komplementarität, aber dann eben auch als Fallback-Option, falls die NATO nicht vorhanden ist. Und dazu gehört für den Raum Arktis eben auch arktische Fähigkeiten.
Diplomaten des Auswärtigen Amts in Berlin reden in Hintergrundkreisen ebenfalls recht unverhohlen Klartext. Die Leitlinien überarbeiten aber wolle man noch nicht. Offiziell heißt es aus dem Außenministerium, Deutschland setze sich dafür ein, die Arktis friedlich zu nutzen und dafür eng mit Partnern und Verbündeten zusammenzuarbeiten.
Die von den USA geäußerten Bedenken um die Sicherheitslage im arktischen Raum nehmen wir ernst und streben dazu eine vertiefte Diskussion im NATO-Bündnis an.
Konstantinos Tsitsos nimmt auch hier kein Blatt vor den Mund. Europa, so sein nüchternes Fazit, hätte einfach lange geschlafen und jetzt sei es fast schon zu spät, eine eigene Verteidigung auch in der Arktis zu organisieren.
Bis zur nicht-militärischen Ebene eskalieren wir. Bisher haben wir nie die militärische Komponente nicht mal angedroht. Und für Staaten wie Russland oder China, auch in der Arktis, das macht es im Grunde mutiger.
So konfrontativ es mittlerweile in der Arktis läuft, ein Blick auf den Südpol, also in die Antarktis, zeigt, dass es nicht immer so sein muss. Im Antarktis-Vertrag ist explizit niedergelegt, dass niemand Anspruch auf Bodenschätze in dieser Region erheben darf und das Gebiet ausschließlich friedlich genutzt werden darf. Noch halten sich die Staaten, darunter Russland, China und die USA, an diesen Vertrag, was wohl auch daran liegt, dass das Eis auf dem antarktischen Kontinent tausende Meter dick ist und erst in Hunderten von Jahren geschmolzen sein dürfte.
Und US-Präsident Trump hat ja nicht nur wegen seines Griffs nach Grönland Schlagzeilen gemacht, sondern davor auch mit der Ankündigung einer goldenen Flotte. Er will für die Navy riesige Schlachtschiffe kaufen.
Genau, das hat er im Dezember kurz vor Weihnachten angekündigt. Und diese Kriegsschiffe sollen dann Anfang bis Mitte der 2030er Jahre fertiggestellt sein. Um dieser geplanten neuen Flotte beschäftigt sich unser NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien in seiner neuesten Folge ausführlich. Host Stefan Niemann hat dafür Manfred Nilsson interviewt. Er ist Admiral außer Dienst der deutschen Marine und war zuletzt der Oberkommandierende des Allied Command Transformation der NATO in Norfolk im Bundesstaat Virginia. Und wir hören mal rein, was Manfred Nilsson zu Trumps Plänen zu sagen hat.
Ja, das setzt sich letztendlich in der Großmannssucht des amerikanischen Präsidenten fort. Es geht nicht ohne groß, weiter, schöner, besser. Im Ergebnis muss man dann sagen, die amerikanische Navy umfasst heute ungefähr 450 bis 500 Einheiten. Und sie hat heute schon Probleme, die entsprechende Rekrutierung sicherzustellen. Zweitens, die Schiffe, die Tram plant, sollen sich in der Größenordnung von 30.000 bis 40.000 Tonnen bewegen. Diese Einheiten sind erstens noch nicht durch den Kongress durch und zweitens werden die Einheiten sicherlich erst nach Ende der Präsidentschaft von Donald Trump verfügbar sein.
Dann reden wir mal über die Sinnhaftigkeit dieser Schlachtschiffe. Die USA sind ja eine atlantische und eine pazifische Macht, die unter diesem Präsidenten zumindest eine immer stärker imperialistische Außenpolitik betreibt. Da könnten ja solche Schlachtschiffe eigentlich ganz gut passen und sinnvoll sein, oder?
Sagen wir mal, diese Schlachtschiffe wären vor 30, 40 Jahren sinnvoll gewesen. Und wie Sie wissen, Herr Niemann, haben die Amerikaner ja ihre alte Schlachtschiffgeneration aus guten Gründen außer Dienst gestellt. Moderne Einheiten müssen heute nicht über Größe überzeugen, sondern durch Technologie. Und zum Teil werden wir zukünftig neben den Einheiten auch den Übergang in autonome Systeme sehen.
Sie sagen also, höflich formuliert, Trump schippert mit voller Kraft voraus in die Vergangenheit?
Ich würde das so nicht apodiktisch sagen, aber im Ergebnis ist es so. Wenn Sie jetzt einfach mal schauen, in andere Nationen wie Frankreich, Großbritannien oder auch Deutschland, dann sind die Weichen schon auf moderne Technologie gestellt.
Und Stefan Niemann hat mit Manfred Nilsson nicht nur über die sogenannte Goldene Flotte gesprochen, sondern auch über die Lage der deutschen Marine. Das könnt ihr hören in der neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Janine Artist aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.